Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßt Sie Gültekin Alkoyak. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten ein Sonderprogramm anlässlich des Operfestes. Danach geht es mit den Sendereien ruhmreiche türkische Sportler, Thema des Tages und Persönlichkeiten der türkischen Welt und Musik weiter. Und nun die Nachrichten. Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat das Opferfestgebet in der großen Çamlıca-Moschee in Istanbul verrichtet. Nach dem Gebet erklärte Erdoğan gegenüber Journalisten, dass er die spirituelle Bedeutung des Opferfestes hervorheben wolle und machte zugleich auf die Lage in Palästina und im Gazastreifen aufmerksam. Der Präsident gratulierte der gesamten islamischen Welt zum Opferfest und betonte, dass das Fest ein Tag der Liebe, des Respekts und der Solidarität sei. Zudem erklärte er, dass das Opferritual die Bedeutung von Hingabe und Annäherung an Allah trage. Das Opferfest ist zugleich ein Fest der Hingabe. In dieser Hingabe sehen wir die völlige Hingabe von Vater und Sohn sowie durch das Opfer die Annäherung an Allah, sagte Erdoğan und sprach auch über die Muslime, die in den heiligen Städten die Hadschpilgerfahrt verrichten. Er hob die Bedeutung der in Arafat gezeigten Einheit und Solidarität hervor. Erdoğan erinnerte daran, dass die Rückkehr der Pilger begonnen haben und sagte, möge Allah die Pilgerfahrt all an unsere Brüder und Schwestern annehmen, die zur Hadsch gegangen sind. Möge Allah diese Einheit und Gemeinschaft allen Muslimen schenken. Präsident Erdoğan betonte, dass die Ereignisse in Palästina und Gaza den traurigen Aspekt des Feiertags überschatten. Erdoğan betonte, dass gegenüber der humanitären Tragödie in der Region eine entschlossene Haltung gezeigt werden müsse und sagte, wir haben die Situation in Palästina und Gaza selbst erlebt. Was in Palästina und Gaza geschieht, ist für uns an diesem Opferfest eine besondere Mahnung. So Allah will, glaube ich, dass dieser Tyrann Netanyahu bald die notwendige Lektion von den Muslimen der Welt lernen wird. So Allah will, werden wir diese Haltung gemeinsam erleben. Wir warten darauf, dass 4 bis 5 Millionen Muslime dies am eigenen Leib erfahren. Möge Allah uns beistehen. Ich bete, dass das Opferfest ein Mittel zur Einheit der islamischen Welt sein wird. Kommunikationsdirektor Burhanettin Duran sagte, ich gratuliere unserer geliebten Nation und der gesamten islamischen Welt von ganzem Herzen zum Opferfest und wünsche mir, dass dieses Fest unserem Land, unserer Region und der gesamten Menschheit Frieden, Wohlstand und Segen bringt. Duran schrieb in seiner Botschaft zum Opferfest, die er auf seinem N-Social Account veröffentlichte, dass die Feiertage besondere Zeiten seien, in denen die Herzen einander näher kommen, das Gefühl der Brüderlichkeit und Solidarität gestärkt wird und der Geist der Einheit und des Zusammenhalts neu entfacht wird. Unsere verehrte Nation, deren tief verwurzelte spirituelle Werte seit Jahrhunderten bewahrt werden, teilt den Frieden und den Segen, der mit dem gemeinsamen Essen und dem gemeinsamen Gebet an jedem Feiertag einhergeht. In diesen Worten gratuliere ich unserer verehrten Nation und der gesamten islamischen Welt von ganzem Herzen zum Opferfest und wünsche mir, dass dieses Fest unserem Land, unserer Region und der gesamten Menschheit Frieden, Segen und Wohlergehen bringt. Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen wurden am Vorabend des Opferfestes mindestens 9 Palästinenser getötet, wie medizinische Quellen mitteilten. Die Waffenruhe wurde weiterhin verletzt. Die Angriffe betrafen Wohnhäuser, ein Zivilfahrzeug und Menschenansammlungen in Gazastadt, Khan Yunis und im zentralen Gazastreifen. Zeugen berichteten, dass Kampfflugzeuge kurz vor dem Feiertag eines der belebtesten Einkaufsviertel von Gazastadt angegriffen hätten. Das palästinensische Außenministerium hat die israelische Landnahme in der Nähe von Nabi Samuel und Beit Iksa nahe des besetzten Jerusalems verurteilt und als Teil einer Kampagne zur Judaisierung der Stadt bezeichnet. Das Gouvernement Jerusalem erklärte, die historische Nabi Samuel-Moschee stehe vor einer der gefährlichsten Phasen der Judaisierung, nachdem israelische Behörden einmal 10 Dunam, also 27 Hektar Land um das Dorf und die Moschee beschlagnahmt hätten. Als Grund wurden Pläne für eine archäologische Stätte angeführt. Laut Berichten des deutschen Nachrichtenmagazins Der Spiegel planen die USA, die militärische Unterstützung für NATO-Verbündete in Krisenzeiten drastisch zu reduzieren. Die geplanten Kürzungen umfassen weniger Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe, Bomber und Tankflugzeuge. Europa soll die entstehende Lücke füllen. Dieser Schritt erfolgt vor dem Hintergrund, dass Präsident Trump die Verbündeten hinsichtlich der Verteidigungsausgaben unter Druck setzt und angesichts der Spannung um Grönland und die Straße von Hormuz die NATO-Verpflichtung in Frage stellt. Kubas Außenminister hat den Vereinigten Staaten vorgeworfen, den internationalen Frieden zu untergraben und durch die Beschränkung des kubanischen Energiesektors einen Kriegsakt zu begehen. In seiner Rede vor dem UN-Sicherheitsrat verurteilte Bruno Rodríguez Paria die US-Politik gegenüber Kuba und rief die Nationen dazu auf, Doppelstandards zu vermeiden und der Zusammenarbeit Vorrang vor Konfrontation einzuräumen. Laut dem Wall Street Journal haben Vermittler Fortschritte in den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran über Teherans Vorrat an hoch angereichertem Uran erzielt. Zu den diskutierten Optionen gehören die Verdünnung des Materials oder die Weitergabe eines Teils davon an ein Drittland wie China oder Russland. Zentrale Streitpunkte bleiben jedoch weiterhin ungelöst. Das Thema ist nach wie vor zentral für die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges zwischen den USA und Israel gegen den Iran und zur Entspannung der Lage in der Straße von Hormuz.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Trotz der Meldung von US-amerikanischen und iranischen Behörden, man sei nah an einer Einigung, haben die US-Luftangriffe in der vergangenen Nacht nahe Bandar Abbas und der Insel Larak im Süden Irans die Spannung vor Ort verschärft. Das US-Zentralkommando CENTCOM verteidigte den Angriff und erklärte, er sei durchgeführt worden, um der Möglichkeit entgegenzuwirken, dass iranische Schiffe neue Minen in dem Gebiet legen könnten. Die iranischen Revolutionsgarden hingegen kündigten an, sich das Recht auf Vergeltung vorzubehalten und bezeichneten den Angriff als Verstoß gegen die Waffenruhe. Trump sagte, wir haben es nicht eilig mit einem guten Abkommen. Laut Quellen im Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump seine drohende Rhetorik gegenüber dem Iran zuletzt zurückgestellt und konzentriert sich nun verstärkt auf Diplomatie. Nach Gesprächen mit Türkei, Ägypten und den Golfstaaten am Wochenende erklärte Trump, man sei dem Frieden näher als je zuvor, betonte aber, man werde kein gutes Abkommen überstürzen. In den Vereinigten Staaten wächst unterdessen die Kritik, die Regierung könnte einem zu schwachen Abkommen zustimmen. Trump versuchte, diese Vorwürfe mit dem Hinweis zurückzuweisen, der Vertragstext sei noch nicht abgeschlossen und man solle das endgültige Ergebnis abwarten. Auf Teheraner Seite steht die Freigabe der in westlichen Banken eingefrorenen iranischen Vermögenswerte an erster Stelle der Verhandlungsagenda. Der iranische Parlamentspräsident Mahmoud Bagar-Ghalibaf und Außenminister Abbas Araghchi, die in Doha, der Hauptstadt von Katar, verhandeln, fordern die sofortige Überweisung von 12 Milliarden US-Dollar ihrer insgesamt 24 Milliarden Dollar Forderung. Der Restbetrag soll innerhalb von 30 bis 60 Tagen beglichen werden. Diplomatische Quellen weisen darauf hin, dass die Hauptstreitpunkte zwischen den Parteien zwei zentrale Punkte betreffen. Die US-Regierung fordert, dass das angereicherte Uran des Irans entweder in die USA gebracht oder im Iran unter internationaler Aufsicht vernichtet wird. Teheran lehnt die Option der Zerstörung jedoch ab und argumentiert, dass die Kernenergie ein unverzichtbares Recht für die friedliche Nutzung in Bereichen wie Medizin und Industrie sei. Der Iran möchte unter dem Deckmantel von Steuern für die Instandhaltung und Sicherheit der strategisch wichtigen Straße von Hormuz Einnahmen durch Schiffe generieren. Die USA hingegen fordern, dass die Straße nach einem möglichen Friedensabkommen eine völlig freie und kostenlose Transitroute sein sollte. Der iranische Führer Mujtaba Khamenei betonte in einer anlässlich des Hajj veröffentlichten Botschaft die Bedeutung der regionalen Zusammenarbeit. Er forderte ein Ende der US-Militärpräsenz in der Region und rief zur Einheit und Solidarität innerhalb der islamischen Gemeinschaft auf. Fachleute gehen davon aus, dass sich erst in den kommenden Tagen zeigen wird, ob die militärischen Zwischenfälle lediglich vorübergehende Spannung darstellen oder den gesamten Verhandlungsprozess gefährden. Entscheidend werde sein, welche konkreten Schritte beide Seiten bei den Atom- und Finanzfragen unternehmen. Die Gouverneurin von Puerto Rico, Jennifer González-Colón, erklärte im Zusammenhang mit einem möglichen militärischen Vorgehen der Vereinigten Staaten gegen Kuba, für die kommende Woche ist ein Angriff auf Kuba geplant. González behauptete in einem Gespräch mit lokalen Medien, das amerikanische Militär bereite einen Angriff auf Kuba vor. Außerdem erklärte sie, dass das Gebiet von Puerto Rico bereits am 3. Januar für einen militärischen Einsatz gegen Venezuela genutzt worden sei. Dabei sagte sie, für die kommende Woche ist ein Angriff auf Kuba geplant. González erklärte weiter, die Vereinigten Staaten führten einen neuen Kalten Krieg gegen China, Russland und den Iran. Wörtlich sagte sie, bis vor wenigen Tagen haben wir uns noch in einem Krieg mit Venezuela befunden und kommende Woche werden wir einen Krieg mit Kuba haben. Der kubanische Außenminister Bruno Rodríguez Paria hatte zuvor erklärt, die Vereinigten Staaten untergrüben mit ihrem Verhalten den internationalen Frieden und die Sicherheit. Wer einen möglichen Angriff auf Kuba anordne, werde als Kriegsverbrecher in die Geschichte eingehen. Paria sprach dazu vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bei einer Sitzung unter dem Titel »Verteidigung der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und Stärkung der auf den Vereinten Nationen basierenden internationalen Ordnung«. Meine Damen und Herren, von der Stimme von Türkei hörten Sie die Nachrichten.
Heute feiert die muslimische Welt das Opferfest. An diesem Tag wird daran gedacht, wie Allah dem heiligen Propheten Abraham ein Schaf schickte, damit er nicht seinen Sohn Ismail opfern sollte. Für die muslimische Gemeinde ist die Tradition, ein Opfer zu erbringen, um die Zustimmung Allahs zu erhalten, von großer Bedeutung. Das Tier wird mit Halal-Geld, also reinem Geld, erworben. Die Opfergabe kann an einem beliebten Tag über die Festtage erbracht werden. Das Fleisch wird in drei geteilt. Ein Teil wird für den eigenen Nutzen aufbewahrt, ein Teil für den Verzehr an Freunde und Verwandten angeboten, die über die Festtage zu Besuch kommen, und ein Drittel an arme und bedürftige Menschen verschenkt. Ältere Verwandte und Bekannte werden besucht und Kinder wird eine Freude gemacht. Wir feiern das Opferfest in der Hoffnung, dass Konflikte, Mord, Hass und Feindseligkeit, die uns überall auf der Welt bedrücken, ein Ende finden. Wir wünschen allen ein gesegnetes und schönes Opferfest.
Aman aman Yandım ama kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman acı yüzler, kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman yandım ama kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman acı yüzler, kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Bir yaz güneşi gibi eritir hep bu terk edişler. Bir yaz güneşi gibi eritir hep bu terk edişler. Aman aman yandım aman kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman acı yüzler, kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman yandım aman kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman acı yüzler, kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman yandım aman kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda.
Dediğim aynı laf ki öyle bir gece zaman ki, yediğim aynı lafa ki, binden dursun istersin, seneler bulunca mazi. Öyle bir gece zaman ki, yediğim aynı lafa ki, öyle bir gece zaman ki. Tatlı tatlı üzerine çekersin perde. Yoldan geçenler var da her akşam gelenler nerede? Günlere bakarsın tatlı tatlı üzerine çekersin.
Türkische Sportler.
In unserer heutigen Folge erzählen wir nicht nur die Geschichte von Statistiken, sondern auch die Geschichte von Charakter, Loyalität und unerschütterlichem Willen. Wenn sie das Spielfeld betritt, verändert sich die Atmosphäre in der Halle. Sie ist nicht nur eine Mittelblockerin, sondern der Polarstern des türkischen Volleyballs. Vorhang auf für Kapitänin Eda Erdem Dündar. Die Geschichte beginnt am 22. Juni 1987 in Istanbul. Schon in jungen Jahren entdeckt Eda ihre Leidenschaft für den Sport, die sie schließlich zum Volleyball führt. Am 24. Dezember 2000, gerade einmal 13 Jahre alt, beginnt sie in der Nachwuchsabteilung von Beşiktaş die Grundlagen des Volleyballs zu erlernen. Trainer, die sich an diese Zeit erinnern, erzählen, dass Eda nicht nur durch ihre Größe auffiel, sondern vor allem durch ihre Disziplin. Selbst nach dem Training blieb sie allein in der Halle und arbeitete weiter. Als sie 2004 in die erste Mannschaft von Beşiktaş aufstieg, war sie erst 17 Jahre alt. Doch ihre Ausstrahlung auf dem Feld erinnerte bereits an eine erfahrene Spielerin. 4 Spielzeiten lang spielte sie für Beşiktaş und übernahm in den letzten beiden Jahren sogar die Kapitänsbinde. Ein frühes Zeichen für die Geburt eines Stars. Als der Kalender das Jahr 2008 zeigte, kam jener Tag der Unterschrift, der Eda Erdem's Leben verändern sollte. Das Abenteuer bei Fenerbahçe begann. Wir leben in einer Zeit, in der Sportler fast jede Saison den Verein wechseln und der Transfermarkt kaum Schritt halten kann. Doch Eda zog das gelb-dunkelblaue Trikot seit 2008 ganze 17 Spielzeiten lang niemals aus. Mit Fenerbahçe gewann sie in der Saison 2008-2009 ihre erste professionelle Meisterschaft und schrieb anschließend mit 3 Titeln in Folge 2009, 2010, 2011 Geschichte. Im Jahr 2010 wurde Fenerbahçe bei der FIVB-Club-Weltmeisterschaft in Katar, in Doha, nach einem 3:0-Sieg gegen den brasilianischen Gegner Weltmeister. Eda erhielt dort die Auszeichnung als beste Aufschlagspielerin des Turniers. Doch zur Legende machte sie nicht nur die Zahl ihrer Trophäen, sondern vor allem ihre Verbundenheit mit ihrem Verein. Die Statue, die am 8. März 2024, dem Internationalen Frauentag, vor dem Fenerbahçe-Sarıcıoğlu-Sportkomplex errichtet wurde, war nicht nur ein Denkmal für eine Sportlerin, sondern auch für Loyalität und Beständigkeit. An jenem Tag konnte Eda ihre Tränen während ihrer Rede kaum zurückhalten und bewegte mit den Worten: Mit der Kraft, die ich von euch erhalten habe, habe ich Fenerbahçe mein ganzes Herz gewidmet, das gesamte Türkei. Für Menschen, die Volleyball verstehen, bedeutet der Name Eda Erdem vor allem eines: Meisterschaft im Block und Angriff. Auf der Position der Mittelblockerin springt sie so explosiv und mit einer perfekten Zeitabstimmung hoch, dass die gegnerischen Blockspieler sie in der Luft noch einzuholen versuchen, während der Ball bereits im gegnerischen Feld eingeschlagen ist. Doch Edas wahre Stärke liegt nicht nur in ihren Schmetterbällen, sondern in den verbindenden Worten, wenn ihr Team schwierige Momente erlebt. Während jungen Spielerinnen die Hände zittern, wurde ihr ruhiger, aber entschlossener Blick zum stärksten Halt der Mannschaft. Sie ist die Trainerin auf dem Spielfeld. Sie ist der sichere Hafen in Momenten der Krise. Der Sommer 2023 war vielleicht der glanzvollste Sommer der türkischen Sportgeschichte. Die türkische Frauen-Volleyball-Nationalmannschaft gewann zunächst die Volleyball Nations League VNL in Arlington in Texas, indem sie die besten Teams der Welt nacheinander besiegte und China mit 3:1 schlug, der erste VNL-Titel der Geschichte für Türkei. Dann folgte jene unvergessliche Europameisterschaft in Brüssel. Kapitänin Eda und ihr Team besiegten in einem atemberaubenden Finale Serbien mit 3:2 und wurden erstmals Europameister. Als sie den Pokal in die Höhe stemmte, war Eda nicht nur die Kapitänin einer Mannschaft, sondern das Symbol des Erfolges aller Frauen in Türkei. Nach dem Finale sagte sie: Im 100. Jahr unserer Republik haben wir zuerst die Nations League und danach die Europameisterschaft gewonnen. Wir haben eine unglaubliche Geschichte geschrieben. Ich bin glücklich und stolz. Diese Pokale waren nicht einfach nur Metall, sie waren der Schlüssel dafür, dass tausende junge Mädchen sagen konnten: Ich kann das auch schaffen. Bevor wir unser Programm beenden, müssen wir auch auf die Persönlichkeit von Eda Erdem Dündar außerhalb des Spielfeldes eingehen. mit ihrer Sensibilität für soziale Projekte, ihrer Unterstützung junger Sportlerinnen und Sportler sowie ihrem harmonischen Familienleben mit Erdem Dündar ist sie ein echtes Vorbild. Im März 2022 wurde Eda zur Vorsitzenden der Athletenkommission des Nationalen Olympischen Komitees von Türkiye gewählt und bewies damit auch im Management ihre Führungsqualitäten. Im Oktober 2025 wurde sie zudem von der UN Women als Goodwill-Botschafterin von Türkiye ernannt. Sie war niemals Teil von Polemiken und sprach stets nur durch ihre Arbeit und ihre Erfolge. Obwohl sie heute 38 Jahre alt ist, im Juni 2026 wird sie 39, zählt sie dank ihrer Kondition und ihres Spielverständnisses weiterhin zu den besten Mittelblockerinnen der Welt. Das Alter ist nur eine Zahl, entscheidend ist die Leidenschaft und genau das beweist sie uns in jedem Spiel aufs Neue. Heute haben wir nicht nur über eine Kapitänin oder eine Statue gesprochen, sondern über einen Geist, über die unerschöpfliche Energie des türkischen Volleyballs. Die Karriere von Eda Erdem Dündar ist für jede junge Sportlerin und jeden jungen Sportler, die kurz davor sind aufzugeben, ein wahres Lehrbuch des Durchhaltens. Auf Wiederhören.
Ruhmreiche türkische Sportler.
Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
Krebs ist eine Krankheit, die unabhängig von Geschlecht und Alter bei jedem Menschen auftreten kann. Die Krebsarten, die bei Kindern vorkommen, unterscheiden sich jedoch von denen bei Erwachsenen. Vor allem Leukämie, aber auch viele andere Krebsarten können bereits in jungem Alter auftreten. Um auf diese Krebsarten aufmerksam zu machen und das Bewusstsein dafür zu stärken, wurde der 15. Februar 2002 zum Internationalen Kinderkrebstag erklärt. Seitdem wird jedes Jahr am 15. Februar mit verschiedenen Veranstaltungen die Gesellschaft über zahlreiche Themen aufgeklärt, von der Bedeutung der Früherkennung bis hin zu Behandlung und Betreuung. Nach Angaben der Internationalen Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation werden weltweit jedes Jahr mehr als 400.000 neue Krebsfälle bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 bis 19 Jahren festgestellt. In Türkiye werden in derselben Altersgruppe durchschnittlich 4.700 neue Krebsdiagnosen pro Jahr gestellt. Doch welche Krebsarten treten im Kindesalter auf? Und wie sollten Familien reagieren, wenn sie bestimmte Symptome bemerken? TRT Haber sprach darüber mit Professor Dr. Ali Ajcicek, Spezialist für Kinderhämatologie und Onkologie am Başakşehir Çam und Sakura Stadtkrankenhaus der Universität für Gesundheitswissenschaften. Dieses Gespräch möchten wir nun mit Ihnen teilen. Professor Dr. Ajcicek erklärt, dass die Häufigkeit von Krebserkrankungen im Kindesalter je nach Alter variiert. An erster Stelle stehen Blutkrebs und Hirntumore. Leukämie, auch als Blutkrebs bekannt, macht etwa 30% aller Krebserkrankungen im Kindesalter aus. Die restlichen 70% bestehen hauptsächlich aus Tumoren des zentralen Nervensystems, Lymphomen und soliden Tumoren, also Krebsarten, die sich in Organen oder verschiedenen Geweben entwickeln. Doch welche Krebsart treten in welchem Alter häufiger auf? Die Antwort gibt Professor Dr. Ajcicek. Leukämie tritt häufiger vor dem 10. Lebensjahr auf. Lymphome sehen wir eher im 2. Jahrzehnt, also in der Jugendzeit. Tumore der Nervenvorläuferzellen, die wir Neuroblastome nennen, treten häufiger bei Kindern unter 5 Jahren auf. Der Wilms-Tumor, also ein Nierentumor, kommt dagegen bei noch jüngeren Kindern vor. Viele dieser Krebsarten können erfolgreich behandelt werden, wenn sie früh erkannt werden. Dennoch sterben weltweit jedes Jahr rund 100.000 Kinder an diesen Erkrankungen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass Eltern aufmerksam sind, um die Krankheit frühzeitig zu erkennen. Professor Dr. Ajcek betont, dass jede Tumorart unterschiedlich auffällige Symptome hat und fasst die möglichen Anzeichen je nach Krebsart wie folgt zusammen. Bei Blutkrebs, also Leukämie, kann das Kind blass werden, Flecken am Körper entwickeln, kraftlos wirken oder Fieber haben, das länger als 3 bis 5 Tage anhält und dessen Ursache nicht gefunden wird. Das Kind spielt nicht mehr wie früher, isst weniger und klagt zusätzlich über Schmerzen im Körper. Besonders, wenn diese Schmerzen nachts so stark werden, dass sie das Kind aus dem Schlaf reißen, wird häufig die Diagnose gestellt. Natürlich bedeutet Blässe allein nicht automatisch Krebs. Doch wenn eines oder mehrere der genannten Symptome hinzukommen, steigt die Wahrscheinlichkeit. Bei Hirntumoren kommt es vor allem in den frühen Morgenstunden zu Erbrechen, erklärt Professor Dr. Ajcek weiter. Zusätzlich treten Kopfschmerzen auf. Es kann zu Gesichtslähmungen kommen oder das Erbrechen nimmt immer weiter zu, während die Kopfschmerzen unerträglich werden. Auch Gleichgewichtsstörungen und Benommenheit können auftreten. Zum Beispiel verändert sich plötzlich die Handschrift des Kindes. Manchmal verändert sich sogar das Verhalten. Bei Neuroblastomen und Wilms-Tumoren sind Schwellungen und Verhärtungen im Bauchbereich die wichtigsten Symptome. Über Tumore, die sich in den Knochen entwickeln, sagt Professor Dr. Ajcek. Es beginnt mit unerklärlichen Schmerzen in einer einzelnen Gliedmaße, meist im Jugendalter oder oberhalb des Knies. Manchmal treten diese Schmerzen nach einem Ballaufprall oder einem Sturz auf, verschwinden jedoch nicht mehr. Mit jedem Tag werden sie stärker. Bei Lymphomen weist Professor Dr. Ajcek besonders auf Schwellungen im Halsbereich hin. Diese Schwellungen können hart und unbeweglich sein und oft von weiteren kleinen Knoten umgeben werden. Viele Familien geraten verständlicherweise in Panik, wenn sie eines oder mehrere dieser Symptome bei ihren Kindern bemerken. Professor Dr. Ajcek beendet seine Worte: Natürlich ist eine frühe Diagnose wichtig, aber man muss dabei ein Gleichgewicht bewahren. Wenn zum Beispiel eine kleine Lymphdrüse von der Größe eines Mandelkerns am Hals festgestellt wird und sie sich nicht in den folgenden Tagen oder Wochen deutlich vergrößert, ist es nicht richtig, jede Woche eine Ultraschalluntersuchung durchführen zu lassen. Wenn Kinder sich nicht mehr wie früher verhalten, sollte man einen Arzt aufsuchen. Falls der Arzt zusätzlich nichts Ernstes feststellt, sich aber im Laufe der Zeit keine Besserung zeigt, sollte man nicht sofort den Arzt wechseln, sondern zunächst denselben Arzt erneut aufsuchen und gegebenenfalls weitere Untersuchungen durchführen lassen. So kann die Diagnose oft leichter gestellt werden. Auf Wiederhören.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen. Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Wir
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema der Vater Haydar der türkischen Dichtung, Şehriyar. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Was meinen Sie, sollte ein Mensch eher auf seine Träume verzichten oder auf seine Liebe? Für Seyyid Muhammed Hüseyin, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Jahr 1906 in Tebris das Licht der Welt erblickte, wurde diese Frage zum tragischen und zugleich legendären Wendepunkt seines Lebens. Dieser Mann, der die Flure der Tirana Darül Fünun hinter sich ließ, sein Stethoskop ablegte und sich schließlich als literarischer Gigant an den nebelverhangenen Haydar Baba Berg in Tebris wandte, war nicht bloß ein Dichter, der Verse schrieb, er war eine gemeinsame Stimme, die sich von den kalten Seiten medizinischer Bücher löste und sich an den warmen Herzenstisch des Volkes setzte, eine Stimme, die Erinnerung und Sehnsucht eines ganzen Volkes ausdrückte. Şehriyars erste Schritte in die Welt der Literatur wurden durch die literarische Bildung seines Vaters Seyyid İsmail Musevi geprägt. In seiner Jugend verwendete der Dichter das Pseudonym Behçet, doch glaubte er, dass dieser Name die Stürme seiner Seele nicht widerspiegelte. Daher griff er auf eine im Iran tief verwurzelte mystische Tradition zurück, die Namenssuche mithilfe des Divans von Hafiz, als er mit einer inneren Absicht den Divan öffnete, um seine Zukunft und literarische Identität zu bestimmen, begegnete ihm zweimal hintereinander der Name Şehriyar. Dieser mystische Zufall öffnete ihm die Tore eines Königreichs der Poesie. Obwohl man ihm sagte, er müsse die Erlaubnis des Hofes einholen, um diesen Namen zu verwenden, entschied er sich dafür, seine Legitimität nicht aus den Palästen, sondern direkt aus dem Herzen der Literatur, aus dem Atem von Hafiz selbst zu beziehen und machte den Namen Şehriyar unsterblich. Das Leben Şehriyars war nicht nur von literarischen Erfolgen, sondern auch von tiefen Entsagungen geprägt. 1924 wurde der Dichter über die Gendarmeriequote an der Medizinischen Fakultät Teherans aufgenommen und absolvierte eine erfolgreiche Assistenzzeit. Bis zu seinem Abschluss fehlte ihm nur noch ein Jahr, doch sein Leben geriet durch seine unerfüllte Liebe zu einer Frau namens Süreyya völlig aus den Fugen. In jener berühmten letzten Nacht, in der er sich mit Süreyya, einer Verwandten eines hochrangigen Staatsbeamten, treffen wollte, wartete Şehriyar bis zum Morgen in einem Park, ohne die Geliebte je zu sehen. In dieser Nacht ließ er nicht nur seine Liebe, sondern auch seine medizinische Karriere zurück. Dieser emotionale Zusammenbruch, der schließlich zu seiner Verbannung aus Teheran führte, bedeutete zwar einen Verlust für die Welt der Medizin, doch zugleich die Geburt eines durch Schmerz gereiften Genies für die Weltliteratur. Seyyid Muhammed Hüseyin beherrschte durch seine Ausbildung an der Seyyid Hamza Schule und der Talibiye Medresse alle Feinheiten der persischen Sprache. Ein großer Teil seines Divans war auf Persisch verfasst und er galt als Meister dieser Sprache. Doch die sprachliche Wandlung, die ihn universell machte, begann mit einem Vorwurf seiner Mutter Korke Hanum. Ihre Worte, »Mein Sohn, wir verstehen nicht, was du schreibst«, wurden für den Dichter zu einem Erwachen. Indem er zu seiner eigenen Sprache, dem Türkischen, zurückkehrte und Gruß an Haydar Baba schrieb, schuf er nicht nur ein Gedicht, sondern ein Manifest eines grenzüberschreitenden türkischen Bewusstseins. Dieses Werk fand auch in Türkiye durch die Artikel von Mehmet Emin Resulzade große Resonanz. Şehriyar verewigte seine Liebe zu Türkiye, die er nie mit eigenen Augen gesehen hatte, in seinem Gedicht »Die imaginäre Reise«. Şehriyars Verbindung zum Haydar Baba Berg war das Erbe einer politischen Notwendigkeit. Um seinen Sohn vor den Wirren der konstitutionellen Bewegungen zu schützen, hatte sein Vater ihn als Kind in das Dorf Hoşkenap geschickt. Dort, umgeben von Natur, den Wortgefechten der Volkssänger, Märchen und Volksgeschichten, formte sich Şehriyars Welt. Haydar Baba war für ihn nicht bloß eine geografische Erhebung, sondern ein Vertrauter seiner Kindheit, seiner Traditionen und seiner verlorenen Heimat. Indem er diesem mächtigen Berg Charakter verlieh, schuf er eine einzigartige literarische Schule, die mündliche Kultur mit hoher Literatur verband. Es ist bekannt, dass der wahre Wert von Dichtern oft erst nach ihrem Tod erkannt wird. Dieses Schicksal hat Schehriar überwunden. Noch zu Lebzeiten wurde der 16. März im Iran zum Schehriar-Tag erklärt und ihm der Bildungsorden erster Klasse verliehen. Als er am 18. September 1988 verstarb, schien in Tebris die Zeit stillzustehen. An jedem Tag, an dem alle Geschäfte geschlossen blieben und die Menschen in Trauer auf die Straßen strömten, wurde er im berühmten Makbere-Tüschwara, der Friedhof der Dichter, von Tebris beigesetzt. Dies war die sichtbare Bestätigung des Throns, den er im Herzen seines Volkes errichtet hatte. Mit den Worten »Die Welt weiß, dass Schehriar ein Berg aus Worten ist«, hatte Schehriar seine eigene Unsterblichkeit angekündigt. Auch wenn er mit der Philosophie der vergänglichen Welt daran erinnert, dass alles im Leben vorübergeht, hinterließ dieser große Name, der seine medizinische Ausbildung abbrach, um mit seinen Gedichten die Seelen zu heilen, eine Wahrheit, die niemals verhalten wird. Er ist das Symbol der Rückkehr zu den eigenen Wurzeln, der Zuflucht in der Wärme der Muttersprache und des würdevollen Tragens der Liebe. Noch heute verbinden seine Verse wie eine Brücke die Herzen der Menschen. Sie hörten eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Meine Damen und Herren, musikalisch geht es jetzt weiter mit Barış Manço, Ayrılık, der Abschied.
Bilmirem men gedim harap geceler.
Zum Abschluss das Wichtigste in Schlagzeilen. Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen wurden am Vorabend des Opferfestes mindestens 9 Palästinenser getötet. Das palästinensische Außenministerium hat die israelische Landnahme in der Nähe von Nabi Samal und Beke Iksa nahe des besetzten Jerusalems verurteilt. Laut Berichten des deutschen Nachrichtenmagazins Der Spiegel planen die USA, die militärische Unterstützung für NATO-Verbündete in Krisenzeiten drastisch zu reduzieren. Somit geht die deutschsprachige Sendung der Stimme von Türkei zu Ende. Die Sendung wurde von Gültekin Alkoyak moderiert. Die Tontechnik führte Melih Demirezer. Mit dem Wunsch, sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Leyer Türkiye'nin Ses Radyosu. Gepleyer Türkiye'nin Ses Radyosu.